Willkommen zum Hand on Demand Podcast. Ja, Freunde, herzlich willkommen zum März-Podcast von Hand on Demand und Weidmannsgeil, wie man heute so schön sagt. Hofen.
Weidmannsgeil, Tim. Das ist schön, dass du hier bist.
Obwohl, ich habe gehört, das sagt man ja nur in adligen Kreisen, Weidmannsgeil. Weidmannsheil ist ja fürs Volk, oder?
Die Frage ist, wie erwidert man denn Weidmannsgeil? Geilmannsdank oder?
Geilmannsdank. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Wir gehören ja zum normalen Fußvolk rufend. Wir haben ja da keine Ahnung von, wie sowas läuft.
Ja, aber ich fand es schon gemein, oder?
Listig. Ich würde es listig nennen.
Listig, ja. Ja. Ich glaube, viele wissen gar nicht, worüber wir gerade sprechen. Es geht um eine Satire-Sendung.
Um die schlechteste Satire-Sendung im deutschen Fernsehen, gezahlt von unseren Rundfunkgebühren.
Ja, wobei, ich muss schon gestehen, ich gucke eigentlich Jan Böhmermann ganz gerne. Meistens.
Also ich habe ihn bis vor einigen Jahren, am Anfang fand ich ihn ganz witzig, aber die letzten Jahre geht das in, ja, das ist mir zu links, diese Richtung. Also immer, ja. Immer auf die Unternehmer, immer auf die, die was haben und jetzt dann auf die adligen Jäger, die Armen. Ja. Jetzt müssen die auch noch dran glauben.
Ja, also die Sendung, die jetzt vergangene Woche lief, die war ja per se jetzt nicht gegen Jagd im Allgemeinen, sondern wie du schon sagtest, es ging so ein bisschen auf die Adligen, auf die Auslandsjagd, Trophäenjagd, Afrika natürlich wieder ganz hoch im Kurs. Ich fand die Sendung aber insgesamt für Böhmermann-Verhältnisse ziemlich lasch. Also da war jetzt wenig Handfestes so. Ein bisschen was Emotionales so am Ende, von wegen, als da drei Nashörner irgendwie importiert wurden oder sowas. Ja, also.
Ja, also Thema Auslandsjagd kam ja da auch auf den Tisch und Auslandsjagd ist natürlich etwas, was erklärungsbedürftig ist. Das muss man ja erstmal verstehen, auch dieses Thema Afrika. Für die meisten sind das ja alles exotische Tierarten und ich glaube, ein normaler deutscher Bürger, der glaubt auch, dass Zebras kurz vorm Aussterben sind und wie kann man nur. Aber dafür bedarf es natürlich Hintergrundinformationen, ne? Und die werden natürlich in solchen reißerischen Sendungen wie der von Böhmermann völlig außer Acht gelassen, beziehungsweise ja, es wird einfach nicht erklärt, weil es vielleicht dann auch zu schwierig ist. Und ja. Da will man die Schlagzeile haben, das hat schon so Bild-Zeitungscharakter. Und ja, also ich fand die Sendung grundsätzlich relativ schwach recherchiert. Und auch das Intro, da wollte er mal so ein bisschen darstellen, wie das mit der Jagd ist, hat er ja auch so ein paar Zahlen genannt und wie viele einen Jagdschein haben und wie viele Frauen und so weiter und so fort. Aber das hatte schon alles so einen Unterton, der mit Satire nicht viel zu tun hatte, sondern der einfach nur negativ war. Und wenn du so eine Sendung schon anfängst, dann kann man sich ja schon vorstellen, was danach kommt. Und ja, das kam auch danach, aber in eine Richtung, die ich mir selber nicht hätte ausdenken können. Also dass jetzt da der deutsche Adel und große deutsche Unternehmer in den Fokus dieser Hetze geraten, hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen.
Ja, vor allem dann auch so, ja, der Politiker ist es und der ist auch Jäger, so nach dem Motto, ne, der Lindner, ne, wie kann das denn sein, so. Weiß ich nicht. Also ich fand es grundsätzlich, ja, es war eigentlich eher so ein bisschen über die emotionale Schiene und wenig Handfestes. Ich fand es einfach schwach für eine Böhmermann-Sendung. Also da hat er schon andere Satire-Sendungen deutlich wirkungsvoller gestaltet, finde ich.
Ja, also wie geht man da jetzt so raus aus der Sendung, ne? Also wenn man die jetzt geguckt hat, denkt man sich so, ja, okay, es gibt reiche Leute, die jagen. Es gibt adlige Leute, die jagen. Es jagen immer mehr Frauen und immer mehr Menschen machen grundsätzlichen Jagdschein.
Ja.
Und ja, da gibt's so ein paar, die sind böse, die fahren ins Ausland, um Tiere zu schießen. Unfassbar, oder? So, und damit gehst du jetzt aus dieser Sendung raus und ja, was fängst du jetzt damit an? Also eigentlich waren es nur letztendlich persönliche Angriffe von Böhmermann auf Leute, die halt entweder Geld haben oder adelig sind. Und ansonsten ist da jetzt eigentlich nicht viel hängen geblieben, also das Credo der Sendung war jetzt ja auch nicht, Jagd soll verboten werden oder Jagd ist scheiße oder Jagd bringt nichts oder sowas, sondern es war einfach nur gegen einen gewissen Kreis von Personen Und
ja, dass nach einer Jagd irgendwo noch Wildschweine im Wald liegen am nächsten Tag, das ist natürlich jetzt wirklich nicht so prickelnd, sage ich mal. Aber ja, also das ist auch einfach schwer zu beurteilen von außen, ne? Wie das genau dazu kam und ja.
Ja, man kann es im Grunde gar nicht beurteilen. Also das habe ich jetzt persönlich auf einer Jagd, egal ob bei einer Von- und Zujagd oder bei anderen Jagden, noch nie erlebt, dass da Wildtiere absichtlich über Nacht im Wald gelassen wurden, wenn überhaupt nur, weil die Bergung so schwierig war, dass es einfach in der Dunkelheit dann nicht mehr ging und man es am nächsten Tag machen musste, weil es, ja, weiß ich nicht, in Mosel hängen oder so, wenn das Schwein da unten in den Klippen liegt, ja, wie willst du es jetzt rauskriegen?
Ja.
Das kann dann manchmal blöd laufen, aber in der Regel kommt ja alles wild zum Streckenplatz, also keine Ahnung, was das da gewesen sein soll, aber die Beweislage war da ja auch recht dürftig, würde ich sagen.
Ja, also ich meine, klar, wenn sowas natürlich passieren sollte vorsätzlich, geht das natürlich gar nicht. Aber ich habe selbst auch schon mal erlebt auf einer Jagd, da wurde dann das System komplett umgestellt. Man hat vieles Neues probiert und es hatte sehr gut funktioniert. Und die Jagd hatte eine derart hohe Strecke erzielt, die deutlich über den Erwartungen lag, dass man halt bis zum Einbruch der Nacht gebraucht hat, um das Wild aus dem Wald zu holen. Und ja, dann kam halt die Nachricht am Streckenplatz, ja, da hinten, da liegen wohl noch 3 Wildschweine so, aber ist halt ein logistisches Problem gewesen. Mit Sicherheit nicht ideal, aber so kann es auch zu solchen Dingen kommen. Also es muss ja nicht unbedingt vorsätzlich gewesen sein, dass da jemand umgeballert hat und die Tiere einfach absichtlich im Wald hat vergammeln lassen wollen. Also.
Ja, also ich glaube, da wurde viel Quatsch erzählt, auch in dieser Sendung. Und also ich habe nicht gelacht währenddessen. Also dieser Tiere war zumindest nicht witzig oder was davon übrig geblieben ist. Und
Ja, wobei dieser Spruch schießen, schaufeln, schweigen, der wurde ja auch zitiert, aber ich fand es ein bisschen absurd, weil es hieß ja, wenn mal was daneben geht, schießen, schaufeln, schweigen, aber wenn es daneben geht, dann brauchst du ja auch nichts.
Nee, also schweigen vielleicht, aber auf jeden Fall nicht schaufeln.
Ja.
Ja, also irgendwie hat das alles nicht so gepasst und irgendwie war es ein bisschen so eine Luftnummer für mich, also weiß ich nicht.
Ja, das siehst du auch in den Kommentaren. Also ich habe bei YouTube geschaut, wie so die Kommentarspalte aussieht, ob da jetzt viel Hate oder sowas ist, weil meistens ist dann da ja wirklich richtig so der Jagdgegner-Mob, sag ich mal, der sich da echauffiert. Und das fand ich aber, war alles sehr im Rahmen. Also das war auch differenziert und das haben die Leute auch verstanden oder auch so gesehen, wie wir es sehen, würde ich jetzt mal so behaupten.
Also ich fand die Kommentare, besonders bei YouTube auch, da waren außergewöhnlich viele Pro-Jagd-Kommentare und außergewöhnlich viele Kommentare auch dazu, nach dem Motto, ja, schlecht recherchiert und was erzählt ihr denn überhaupt, das stimmt doch gar nicht. Auch super viele Kommentare zum Thema Auslandsjagd, dass man sich da doch auch mal bitte informieren soll und wie das mit den Wildbeständen in Afrika, also speziell auch Südafrika oder Namibia, wie sich das entwickelt hat und was die Trophäenjagd da gebracht hat, wie sich die Tierbestände da wieder erholt haben und wie sie wachsen und dass wir so gute Zahlen haben wie ewig nicht mehr und dass das natürlich auf die Trophäenjagd zurückzuführen ist. Und ja, also ich fand, die Kommentare waren, ja, waren werthaltiger als die Sendung und ich glaube, da haben wir Jäger oder die Jägerschaft insgesamt hat sich da ganz gut positioniert, was das Feedback in Kommentaren anging und wirklich qualifiziert, keine blöden Kommentare. Ja, fand ich eigentlich ganz gut.
Ja, aber ich meine, das ist auch einfach leicht, auf jemanden zu zeigen, der als weißer Mann oder noch schlimmer als weiße Frau oder so nach Afrika geht und dann da Tiere schießt, weil das hat einfach sowas, weiß ich nicht, Neokoloniales und da ist man halt auch schnell emotional getriggert und einfach dagegen, ne?
Ja, sowas nehmen sich solche Sendungen dann eben raus, ne? Weil das ist einfach. Ja. Da wird jetzt im ersten Moment erstmal jeder zustimmen. Ja, und dann ist es halt eben so, ne? Wie es dann wirklich ist, können sich ja andere drum kümmern, ne? Wir zum Beispiel im HOD-Podcast.
Vielleicht kann man grundsätzlich resümieren, dass wir uns natürlich immer hinterfragen müssen, ob das alles so richtig ist, was wir tun. Und es gibt auch mit Sicherheit Dinge, die wir auch in Zukunft weiter verbessern können und optimieren können an der Jagd als solches. Aber so viel scheint, glaube ich, nicht schlecht zu laufen, wenn man sich die Zahlen anschaut, der Jagdscheininhaber, dass das alles steigt. Und ja, ich denke, dass wir vor allem gucken müssen, dass die neuen Jagdscheininhaber gut abgeholt werden, gut aufgeklärt werden, dass es gute Jäger werden. Ich denke, da müssen wir auf jeden Fall auch ansetzen demnächst.
Absolut. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht das alles in eine richtige Richtung. Und Rufen, das, finde ich, haben wir auch in Salzburg gesehen, oder?
Ja, also Salzburg waren wir auf der Messe vertreten, auf der Hohen Jagd und Fischerei. Mein erstes Mal, auch unser erstes Mal als Hand on Demand, und ich bin wirklich begeistert. Also das war eine richtig tolle Zeit.
Ja, also die Messe hat mir wirklich, ich will es gar nicht sagen, aber es war eigentlich somit die entspannteste Messe, auf der ich jemals war. Und das lag nicht nur daran, dass die Messe in Salzburg ein bisschen kleiner ist als beispielsweise die Jagd und Hund, sondern vor allen Dingen lag es am Publikum, weil die Österreicher, waren natürlich auch viele aus Bayern da, einige aus Deutschland, aber so insbesondere die Österreicher, die waren so nett und hatten, also die hatten so einen Charme, das war einfach unglaublich.
Ja, also ich hatte vorher so ein bisschen mir auch Gedanken gemacht, wie das so ist, ne? Also in meiner Vergangenheit in Österreich, sag ich mal so vorsichtig. Ich hatte ja diesen kleinen Steinwildjagd-Skandal, und ich habe mich halt gefragt, ja, wie wird das so sein in Österreich? Werde ich da irgendwie ausgebuht, jetzt mal übertrieben gesagt, aber also mich hat, glaube ich, niemand angesprochen, der mich deswegen kritisiert hat. Ich weiß nicht, ob jetzt generell einfach jemand da ist, der das scheiße findet, aber zumindest die Leute, die das scheiße finden, haben sich nicht bei mir gemeldet. Dafür habe ich aber mit sehr vielen sehr offen und sehr, sehr gut darüber gesprochen über dieses Thema und auch viel gutes Feedback bekommen. Und auch generell, die Leute waren sehr aufgeschlossen, viele, viele tolle Gespräche von Leuten, die auf uns zukamen. Und das hat mir sehr gefallen, der Austausch da. Also hat mir viel, viel gegeben persönlich. Fand ich sehr interessant und da einfach nochmal ein schönes, fettes Dankeschön.
Ja, man muss ja auch mal dazu sagen, wir wussten jetzt ja gar nicht, was uns erwartet. Ne? Wir haben dann mit der Messeleitung haben wir unseren Stand konzipiert. Nicht ganz so riesig in Dortmund, aber immerhin auch 300 Quadratmeter. Der Stand ist auch super schön geworden. Schöne Sitzgelegenheiten. Die Wilde A war ja auch wieder mit dabei. Wir hatten da eine schöne Bar mit Weinen und so weiter. Auch wieder eine große, keine LED-Wand, aber eine Projektionswand, wo man dann Filmpremieren auch schauen konnte. Aber wir hatten ja gar keine Ahnung. Also in Deutschland kennen wir das jetzt von der Jagd und Hund. Wir wissen, da kommen viele Leute, viele kennen uns. Aber wir wussten jetzt ja überhaupt nicht gut, wie ist denn das jetzt in Österreich? Ne? Ist ja per se schon mal ein kleineres Land, dementsprechend weniger Menschen. Und dann war für uns halt die Frage, ja, kennen die uns da überhaupt? Ne? Also kommt da überhaupt einer? Wissen die überhaupt, wer wir sind? Und dann haben wir uns erstmal überlegt, die Messe ging ja von Donnerstag bis Sonntag, dann haben wir uns erstmal überlegt, wir müssen uns jetzt ein bisschen den Landesgegebenheiten und Gepflogenheiten anpassen. wir besorgen uns jetzt vor der Messe erstmal anständige Trachten-Outfits.
Und das war eine richtig geile Idee, fand ich. Also ich weiß gar nicht, ihr kamt da mit dem Vorabend, kamt ihr damit um die Ecke mit dieser Idee, glaube ich. Zumindest habe ich da vorher nichts von gehört und ich war
ja, wir haben das schon vororganisiert. Also es ging eigentlich so los, dass ich schon immer solche Trachten mal haben wollte und die aber irgendwie, ja, ist einfach nie dazu gekommen. Ich hatte auch nie einen Anlass, wo ich das hätte tragen können. Und dann habe ich ein paar Wochen vorher Gerold geschrieben. Ich sage, Gerold, wie fändest du es denn eigentlich, wenn wir da in Trachten auf der Messe wären? So, und dann fand er das auch total geil, super. Und der hat so ein paar österreichische Kontakte gehabt. Und darüber hat er das dann organisiert. Ich glaube, das ging erst über Steyr. Und die kannten dann jemanden von Kettner. Das gibt's ja in Österreich noch, gab es früher auch in Deutschland, mittlerweile nicht mehr. Ja, und dann hat er da mit jemandem von Kettner gesprochen. Und dann konnten wir dann Donnerstagmorgen vor der Messe, kurz vor knapp, konnten wir noch ins Kettner-Geschäft in Salzburg fahren. Die hatten zu der Zeit dann so eine 20% Rabattaktion in der Woche, also während der Messezeit. Und dann haben wir uns da schön mit Trachten eingekleidet und sind dann so auch zur Messe gefahren. Und ich muss sagen, ich hätte niemals gedacht, dass dieses Outfit erstens so bequem ist.
Wie so eine zweite Haut, ne? Es war so gleich so, boah, geil, und man fühlt sich wohl, man will es gar nicht mehr ausziehen, am liebsten drin schlafen noch.
Ey, das hat sich so gut angefühlt, diese Klamotten, dass man sie wirklich einfach nicht mehr ausziehen wollte. Und praktisch sind sie auch noch irgendwie, ne? Ruven, du hast gesagt, da gibt es so einen besonderen Special-Effekt, den du besonders genießt. wenn's mal juckt.
Das ist jetzt aber eine fiese Unterstellung.
Gerold fand's auch klasse, hat er gesagt. Und also diese Outfits waren einfach herrlich. So, und dann sind wir wirklich völlig voreingenommen auf diese Messe gegangen. Wir wussten jetzt auch nicht, ob wir ausgelacht werden, weil wir in Trachten rumlaufen, oder ob die sagen, was habt ihr euch da für einen Scheiß gekauft? Das zieht man doch so gar nicht an. Aber ja, wir sind dann auf die Messe gegangen Und es war eigentlich vom ersten Moment an total entspannt. Es kamen auch direkt Leute vorbei, die uns kannten. Die haben sich auch alle so unfassbar nett irgendwie vorgestellt. Ne? Also in Dortmund kennt man das ja manchmal so. Dann kommt einer angelaufen, so, lass mal ein Foto machen. So, ne? Alles gut, können wir noch machen. Aber in Österreich war es so, dann kamen sie an, so, ja, servus, Team.
Freu mich. Team, du bist der Arschloch.
Du bist der Arschloch, schleicht die. Ich freue mich, dich zu sehen. Sag mal, dieses eine Video, dieses ist aber ein super Video gewesen, da wo der Hirsch geschossen hast und so. Und da und ja. Also die haben das so ein bisschen, also die haben sich vorgestellt, die haben irgendwie erklärt oder begründet, warum sie einen auch irgendwie mögen oder gut finden. Die hatten dann direkt so irgendwie ein Video parat, worum es irgendwie ging. Da war man sofort im Gespräch. Dann wollten die natürlich auch direkt einen Wein trinken oder einen wilden Rammler. So. Also das ging alles so total smooth von der Hand und war einfach komplett entspannt. Und das fand ich echt richtig gut.
Ich fand es auch super sympathisch, dass einige dann auch einfach einen so direkt zur Jagd eingeladen haben. Die kamen so, ja, hier, weiß nicht, rufen, hast du schon mal Murmel geschossen? Möchtest du mal Murmelschießen kommen? Und ja, und am langen Ende, gut, das war jetzt nicht unbedingt wegen der Messe, aber ich habe da auch mich mit jemandem getroffen, wo ich dieses Jahr zur Jagd fahren werde in Österreich. Und da freue ich mich einfach drauf. Also ich komme da auf jeden Fall wieder gerne hin zurück. Bin froh, dass sich das nicht bewahrheitet hat, meine Befürchtungen. Und insofern...
dass sie dich festnehmen auf der Messe. Abgeführt. NRW abgeführt in Salzburg. Haftbefehl.
Haftbefehl wegen Kleinwildjagd, das wäre es noch. Ne? Ja.
Auf was für eine Jagd gehst du denn jetzt da? Ist da wieder Helikopteralarm oder geht's diesmal auch ohne?
Nee, es geht um leichteres Wild, das auch, glaube ich, leichter zu bergen ist. Also das sollte ohne gehen. Zumal ich aber dieses Mal wirklich auch selbst jagen werde und auch filmen werde. Es wird auf Gams gehen, auf jeden Fall. Mein Bruder werde ich auch besuchen. Der hat nämlich auch eine Jagdmöglichkeit in den Bergen. Und da möchte ich mal bei ihm vorbeischauen, mit ihm ein bisschen zusammen ja, spekulieren, was jagen. Also das wird schon schön dieses Jahr. Aber mehr habe ich mir auch gar nicht vorgenommen.
Ja, also ich sehe mich da dieses Jahr auch auf dem Berg. Ich wurde auch auf die ein oder andere Gams eingeladen. Das versuchen wir auch auf jeden Fall umzusetzen, also mit Jens dann zusammen. Aber, und da freue ich mich wirklich, ja, wie ein kleines Kind. Wir wurden angesprochen von jemandem auf der Messe, der ist, ja, man könnte fast sagen, professioneller Fliegenfischer. Und der hat einige schöne Gewässer, wo man mit der Fliegenroute losziehen kann und Bachforellen angeln kann.
Ja, das ist was für Jens, ne?
Das ist nicht nur was für Jens, sondern besonders auch für mich. Also ich bin ein totaler Forellenfanatiker. Also wenn es irgendwo einen Fluss oder einen Bach gibt, wo Forellen drin sind, dann muss ich da auf jeden Fall hin. In Deutschland ja, ist das mittlerweile aber echt schwierig, weil ja, Überfischung und dies und das und ja, es ist einfach schwierig in Deutschland an vernünftige Gewässer zu kommen und in Österreich hat man halt wirklich diese kristallklaren Bergbäche und kleineren Flüsse und da hat uns jemand eingeladen und das haben wir jetzt mittlerweile auch schon fix gemacht. Da werden wir Mitte, Ende Mai, werden wir da 3-4 Tage verbringen und unsere Fliegenfischer-Skills nochmal auffrischen. Und hoffentlich auch ein paar große Bachforellen angeln. Er sagte so, ja, so 50, 60 Zentimeter ist da durchaus möglich. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf.
Ja, Angeln ist ja gar nicht so meins. Also hinterher den fertigen Fisch essen, da bin ich auf jeden Fall am Start. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ich habe zwar auch den Angelschein, aber dabei ist es auch geblieben. Was nicht heißt, dass ich nicht mir auch den Film dazu anschauen werde, wenn der denn kommen sollte.
Och, ich glaube, wir werden da auch filmen. Also so Fliegenfischen ist ja, glaube ich, auch schon interessant für einige. Und wenn man das dann noch in so einem schönen Panorama tun kann, kann das nur ein guter Film geben. Und vor allen Dingen, Angeln tut man ja eher so tagsüber auch. Da hat man auch richtig schönes Licht. Und ja, ich glaube, da machen Jens und ich auf jeden Fall einen schönen Film. Aber das war's ja noch gar nicht mit der Messe. Wir hatten ja Freitag unser Get-Together bzw. Standparty dann bei uns. Da war ja auch Full House wieder. Die Österreicher sind auch äußerst gut am Glas. Der Matthias sagte dann am Samstagmittag, die haben uns leer gesoffen. Die haben uns leer gesoffen, die bestellen keine Gläser, die Österreicher, die bestellen nur Flaschen.
Ja, und, ich erinnere mich dran.
Und ich glaube, Samstagmittag oder nach dieser Standparty hatten wir dann keinen Weißwein mehr. Es gab nur noch Rotwein und die Wilde A hatte schon mehr mitgenommen, als ja sie dachten, was sie eigentlich brauchen würden. Und ja, das war wirklich feucht, fröhlich, aber sehr gesittet, auch mit viel Tanz an dem Abend. Also insbesondere unsere Freunde von der Pirsch haben da richtig Gas gegeben auf dem Parkett, inklusive uns und ein paar Österreichern. Das hat richtig Spaß gemacht. Und vor dem Get-Together hatten wir noch so eine Spontanveranstaltung mit FACE zusammen, dem Europäischen Verband für Jagdpolitik, könnte man sagen, also für internationale jagdpolitische Themen. Da waren einige bei uns am Stand und wir hatten ja so eine kleine Diskussions- bzw. Informationsrunde, wo wir uns dann mit den Verantwortlichen da im Kreis zusammen unterhalten haben. Das fand ich auch sehr spannend. Da war auch Jagd Österreich, also der österreichische nicht Landesjagdverband, sondern der österreichische Jagdverband war da auch involviert und viele Influencer aus anderen Ländern waren auch dabei und das war auch nochmal ein ganz guter Austausch, auf internationaler Ebene, könnte man sagen. Und von daher haben wir da, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was für die Jagd getan und haben zumindest auch von unserer Seite signalisiert, dass wir da natürlich helfen, wo es geht. Der Thorsten Reinwald war auch dabei, der Pressesprecher vom Deutschen Jagdverband. Da werden wir bald auch nochmal ein Event zusammen haben.
Ja, genau.
In Buke.
In Buke. Es ist ein Heimspiel für mich.
In Buke. Da kommt dann auch der Präsident vom Deutschen Jagdverband und da sprechen wir dann auch nochmal weiter. Und
aber ich finde es gut, dass du es ansprichst, weil das ist ja auch ein Punkt, wo wir durchaus uns noch zusammentun können, sage ich mal. Der Deutsche Jagdverband vor allem und die Influencer, um sie mal alle über einen Kamm zu scheren, haben ja beide irgendwie was, was der andere nicht hat, was man aber gerne hätte vielleicht oder wo man sich gegenseitig unterstützen könnte. Wir haben vor allem die Reichweiten in die Jägerkreise hinein, die Verbände haben die Connections zur Politik und ich denke, da können wir uns super ergänzen zukünftig noch weiter und da freue ich mich auf den 22. März. Da findet das nämlich statt in Buke. Gehen wir erst ein bisschen schießen und dann wollen wir uns einfach mal austauschen.
Ja, absolut. Und die Zeit dafür ist jetzt auch einfach gekommen. Also das ist ja auch eine Initiative jetzt vom DJV. Da geht's auch in Richtung Kampagne, glaube ich, wenn ich das vorab jetzt richtig verstanden habe. Also da soll jetzt auch in Zukunft mal was passieren. Also dass man da wirklich auch nochmal eine breit angelegte Kampagne macht, die das Thema Jagd dann nochmal besser oder vielleicht mal anders kommuniziert, um da eben noch mehr Verständnis in der breiten Bevölkerung abzuholen. Es ist natürlich so, du hast es eben gesagt, so ja, die Influencer haben vielleicht was, was die Verbände nicht haben und umgekehrt. Das sehe ich genauso. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass bei manchen Influencern gesagt wird, so ja, also du hast jetzt eine große Reichweite, das heißt, du musst jetzt Öffentlichkeitsarbeit machen. So, das finde ich ein bisschen schwierig, weil das ist jetzt per se erstmal eigentlich nicht die Aufgabe von einem Influencer, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Also es ist ja nicht sein Job, sein Beruf, der wurde ja auch nicht irgendwie darin ausgebildet oder sonst irgendwas. Von daher finde ich, verpflichtend kann man das nicht sagen, aber zumindest gesprochen für mich oder auch für die Hand-on-Demand-Influencer und sicherlich auch für dich, Ruven. Wir wollen da ja tatkräftig und vor allen Dingen in dem Fall dann auch ehrenamtlich unterstützen und das Thema Jagd weiter nach vorne bringen, ist ja in unser aller Sinne. Und von daher finde ich das richtig klasse, dass der DJV da diese Initiative jetzt ergriffen hat und wir uns da zusammensetzen, uns austauschen und für eine positive Gestaltung der Jagd in Deutschland.
Ich finde, das hast du hervorragend zusammengefasst. Ja, und vor allem müssen wir uns auch einfach unserer Verantwortung bewusst sein. Und deswegen bin ich da einfach mal sehr gespannt und auch offen.
Absolut, Ruven.
Sollen wir in den Bergen bleiben? Da gibt es ja auch noch neue Nachrichten.
Ja, von den Bergen und den Tälern und aus Berlin
genau.
Gibt es Neuigkeiten.
Wunderbare Überleitung.
Um den Bogen zu spannen. Und zwar werden wir bald, also schon sehr bald, auf Hand on Demand einen neuen Publisher begrüßen dürfen. Sein Name ist Christian Bergenthal. Das führt dann auch ein bisschen zu seinem Künstlernamen beziehungsweise seinem Instagram- oder Accountnamen oder seinem neuen Publisher-Namen bei Hand on Demand. Und zwar heißt er Berg and Beef. Könnt ihr mal bei Instagram euch anschauen. Da gibt's einige Reels von ihm, Bilder und andere Videos. Und der gute Mann ist Koch. Und ich für mich persönlich muss sagen, also ich habe noch nie einen Koch gesehen, der auf Social Media so dermaßen nach meinem Geschmack kocht wie dieser Typ. Und vor allen Dingen das so sympathisch mit so einer, der hat so eine tolle Stimme auch, der kann so schön erzählen, das so sympathisch rüberbringt wie er. Und er ist auch Jäger. Ich glaube, er ist sogar noch Jungjäger. Hat, glaube ich, jetzt seit 2 oder knapp 3 Jahren ungefähr seinen Jagdschein. Ich will ihm jetzt da nicht so nahe treten, aber ich glaube, er ist noch Jungjäger. Und das wird unser neuer Hand-on-Demand-Koch, wenn man so will. Und sein erstes Video habe ich schon gesehen. Das wird bald auf Hand-on-Demand erscheinen. Und da könnt ihr euch wirklich auf ein wildes kulinarisches Highlight nach dem anderen freuen. Also der Typ ist wirklich eine Eins mit Sternchen, meiner Meinung nach.
Ja, davon würde ich mich dann ganz gerne persönlich überzeugen auch, bevor ich da meine Wertung abgebe. Du hast aber gesagt, es wird eine Gelegenheit schon demnächst geben. Wir haben ja wieder ein Hand-on-Demand-Weekend geplant oder eine Woche dieses Mal sogar. Und da ist er auch schon eingeplant. Ja, ich würde mal sagen, wenn das nur halb so lecker ist, wie es aussieht bei Instagram, dann...
Bist du schon zufrieden?
Dann bin ich zufrieden. Ich bin ja nicht so anspruchsvoll.
Ja, bis jetzt gab es ja unser Hoodwee immer nur in der Eifel, also nicht, dass das nicht schön war, aber jetzt machen wir es zum ersten Mal in Brandenburg und zwar beim Lukas Laudin von Feld und Jagd im Revier. Da geht's dann vorzugsweise auf Schmalwild, also Schmaltiere, Schmalrehe. Ich weiß nicht, ob Böcke da auch schon frei sind, könnte sein, bin mir nicht sicher. Da gibt's auf jeden Fall einiges zu jagen und darüber wird's natürlich auch wieder einen Film geben.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die letzten Monate ist viel passiert. Neuer Publisher, Hoodwee steht bald an. Die Messen sind jetzt gelaufen und rufen, wie wir es eben schon gesagt haben, Salzburg war einfach wirklich weidmannsgeil. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir auch nächstes Jahr wieder mit dabei sein werden. Ich freue mich da persönlich wirklich sehr drauf. Danke an das gesamte Team von der Hohen Jagd und Fischerei. Es war uns wirklich ein Fest, bei euch zu sein. Vielen herzlichen Dank und nochmal auch von meiner Seite vielen, vielen herzlichen Dank an alle Österreicher, die da waren und mit denen man sich dann auch endlich mal austauschen konnte. Ich bin übrigens ab morgen wieder in Österreich. Ich fliege wieder nach Salzburg. Von da aus geht's dann aber weiter nach Saalbach hinter Glemm zum Skifahren. Auf wie auf den Berg.
Keine schlechte Idee. Kann ich noch mitkommen spontan? Oder?
Ruven, du kannst spontan immer mitkommen.
Wobei ich eigentlich gesagt habe, ich habe gar keinen Bock mehr auf Skifahren und Snowboardfahren und so. Habe ich ja früher öfter mal gemacht und dann habe ich mich beim letzten Mal so derbe gepackt.
Hat's dich geschmissen.
Ja, also weiß ich nicht. Seitdem war ich nicht mehr. Ist schon ein paar Jahre her.
Ach, Ruven. Komm, kannst du überlegen, wir sind ja eine Woche da, ne? Sagst du Bescheid, wenn du Lust hast.
Ja, alles klar. Weil ich spontan mitfahren ist ja meine Stärke.
Absolut, das kann keiner besser als du. Aber Ruven, ich würde sagen, jetzt machen wir die Top 3 Filme des Monats.
Ja, sehr gerne.
Die Top 3 Filme des Monats.
Und ich würde sagen, da du ja schon den Podcast begonnen hast, muss ich jetzt auf jeden Fall auch wieder anfangen mit den Top 3 Filmen des Monats. Und ja, gar nicht so leicht. Wenn ich jetzt gerade nochmal so gucke, was wir hochgeladen haben, war ja doch einiges da. Ja doch, ich nehme eure Drückjachten in Deutschland 2023 als Platz 3.
Was war das denn? Hast du doch berührt? Ja, heute Drückjagd in der Eifel wieder. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Stand.
Und ein Reh.
Und ein Reh, genau. Und das ist auch der Grund, warum ich den Film genommen habe, weil bei der ersten Jagd in dem Film ist eine ganz kuriose Szene. Jens ist da ja in so einem Steilhang, wird von Bella gefilmt und er hat keinen Sitz auf so einem Hochsitz, sondern wirklich einen Erdstand. Und dann läuft da halt ein Reh direkt an Jens und Bella vorbei. Und ich, also im Film sieht so aus, als hätten die das Reh berührt. Aber ich weiß nicht, ob da noch Kontakt stattgefunden hat.
Ja, also es war tatsächlich so, also Jens und ich standen ungefähr nur 50 Meter nebeneinander und zwischen uns, also wir standen in so einem Steilhang und zwischen uns war noch so eine kleine Kuppe, das heißt, wir konnten uns nicht sehen. Ich wusste aber, wo er steht. So, und dann kommt bei mir so unten schräg so ein Reh hochgezogen, langsam. So, und ich denke mir so, also ich hätte es theoretisch auch schießen können, aber ich dachte mir, ja komm ey, das läuft jetzt genau auf Jens zu, der wird da sicher die bessere, also ich glaube, es war ein Schmalreh oder Ich denke, es läuft so perfekt auf den zu. Und vorher hatte ich ihm auf demselben Wechsel auch schon eine Sau durchgelassen, die er dann geschossen hatte. Da dachte ich mir so, ja gut, das lässt ihm jetzt durch. So. Und dann sehe ich das, wie es bei mir so aus meinem Sichtfeld quasi rausgeht. Und ich frage mich schon, ja, Jens müsste ja längst schießen können. Warum schießt denn der nicht? Auf Jens zog das aber so halb spitz zu und der wollte halt warten, bis es irgendwie breit steht. Ja, und der schießt und schießt und schießt nicht. Und irgendwann sehe ich das Reh nach oben abspringen. Und das Reh ist wirklich, also es ist nicht an ihn vorbeigelaufen, sondern es ist wirklich irgendwie, als wäre es blind, genau auf die draufgelaufen und ist wirklich so 20 Zentimeter neben Bella, die Jens gefilmt hat, stehen geblieben. Und Jens hätte, also Bella hätte das Reh wirklich einfach packen können. Er hätte es wirklich einfach am Träger packen können. Das hat es irgendwie überhaupt nicht verstanden, dass da irgendjemand sitzt. Und ja, dann war das Reh weg. Aber das war wirklich, also so nah bin ich irgendwo sitzend an Rehwild auch noch nicht dran gekommen. Also klar, auf der Drückjagd hat man es manchmal, dass es so daneben einem vorbeispringt oder so. Aber das war schon, also die allein wegen der Szene rufen, gebe ich dir vollkommen recht, ist dieser Film absolut sehenswert.
Also ich glaube, an Bellas Stelle, ich hätte das Reh einfach so angestupst mit dem Zeigefinger. So.
Einfach mal so angestupst. Geile Szene, wirklich.
Ja, absolut wirklich. Geile Szene. Nee, ich war auch noch nie so nah an einem Wildtier, muss ich sagen. Also, nee, nicht, dass ich wüsste.
Hat man selten. Also ich war dieses Jahr auf Drückjagden einmal so nah an einem Rothirsch dran, der mich irgendwie, obwohl ich da in Signalkleidung gerade auf dem Weg zu meinem Drückjagdbock war und da so 2-3 Hirsche ja auf mich zuliefen und der eine ja hat mich auch so mit 20-30 Zentimeter Entfernung im Vollsprint passiert. Da war ich dann doch recht froh, dass es nur so ein kleiner Sechser war und kein ungerader 30-Ender, weil irgendeines dieser Enden hätte mich dann sicher umgehauen.
Ey, aber kennst du dieses Video, oder was heißt Video, da ist doch in Polen einer, den kenne ich sogar persönlich, der hat das auch hochgeladen gehabt auf Instagram, also er hat mit einer GoPro gefilmt auf einer Jagd, er stand, kommt ein Rothirsch, Klasse 3 Hirsch, 2-3-jährig, der Hirsch sieht ihn und nimmt das Haupt runter, also fährt sozusagen seine Sprossen aus, in Anführungszeichen, sag ich mal, und ja, rammt ihn richtig und dann siehst du so in der Kamera, wie das Blut so runtertropft und danach kommen dann die nächsten Instagram-Stories, wie er halt im Krankenhaus ist und da den Schädel aufkriegt, weil der Hirsch ihn wirklich ins Auge oder übers Auge gestochen hat und ganz, ganz gruselig. Also der hatte Glück, dass er nicht gestorben ist dabei.
Ja, das habe ich tatsächlich auch gesehen. Also ich habe da jetzt keine Zahlen im Kopf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon wirklich den ein oder anderen Treiber das Leben gekostet hat oder auch den ein oder anderen Jäger. Also das ist klar, wenn die in der Deckung dann im Sprint sind und du stehst da, ja, das ist denen dann herzlich egal, ne? Wenn die Adrenalin haben und flüchten, dann laufen die eben einfach. Und wenn dann irgendwas im Weg ist, was sie als nicht als irgendwie Baum oder sowas identifizieren, sondern irgendwie als Hindernis, was man umstoßen kann, dann machen sie tatsächlich das Haupt runter, gehen da in diese Angriffsstellung und dann hat man wirklich ein ernsthaftes Problem.
Ne? Ja, das ist auch irgendwo so eine goldene oder ungeschriebene Regel, sage ich mal, wenn du im Treiben bist und die Hirsche laufen, dann halt
hinterm Baum.
Das ist, kommt nicht von ungefähr.
Ja.
Naja, aber jetzt sind wir schon ein bisschen vom Thema abgekommen. Platz 3, Drückjagden in Deutschland. Rehe, die ganz nah an einem vorbeilaufen.
Ja.
Platz 2.
Und Rehe ist ein gutes Stichwort für Platz 2. Die sind ja meistens nicht so gefährlich wie die Hirsche. Und da, also das habe ich wirklich so in meinem Leben noch nie gesehen. Man muss vorab sagen, in dem Revier, wo das folgende Video gedreht wurde, ist Intervalljagd. Da wird nur an 2-3 Wochenenden im Jahr überhaupt gejagt. Also so ein Gruppenansitz wird dann gemacht. Und dort wird dann aber wirklich alles geschossen, was der Jagdschein auch freigibt. Das heißt, es gibt jetzt bei Böcken keine Klassifizierung, jung, alt und so weiter und so fort. Da werden dann alle Böcke geschossen, alle Schmalrehe geschossen. Dafür ist den Rest des Jahres dann aber Ruhe. So. Und in diesem Revier, wovon ich gerade geredet habe, jagt Hermann mit seinem Bruder. Er nennt es den Wunderwald.
Ja, setzen wir Weidmann Teilhauke für seinen ersten Waschbären. Jetzt einen wunderbaren Bock.
Der Titel wird diesem Film auch absolut gerecht. Es gibt zwei Teile. Ich rede jetzt gerade über den zweiten Teil. Da schießt Hermann vorher schon mal einen Bock und dann sagt er, ja, ich habe jetzt schon was geschossen. Heute ist mal mein Bruder dran, Hauke, an der Waffe. So, wir gehen jetzt zu einem schönen Sitz. Ja, und dann machen die zwei sich auf, laden die Waffe, gehen zum Sitz oder wollen zum Sitz gehen und dann steht unter dem Sitz schon ein passender Bock. Hauke fackelt nicht lange und er legt den Bock. Dann bergen die den Bock, legen den an den Sitz, setzen sich oben ist so ein Drückjagdbock, setzen sich da drauf und dann kommt wirklich ein Bock nach dem anderen, ein Schmalreh nach dem anderen. Dann wird wieder geschossen, dann sagt Hermann, Hauke, hinter dir ist noch ein Bock. Und dann ist dann noch ein Bock. Also es ist wirklich unglaublich, was auf diesem Ansitz passiert. Klasse gefilmt, man merkt absolut die Spannung, man merkt aber auch absolut, wie demütig irgendwie die beiden sind, an diesem Abend dann so einen grandiosen Jagderfolg gehabt zu haben. Und ja, deswegen ist dieser Wunderwald, der seinem Namen wirklich alle Ehre macht, mein Platz 2.
Ja, hast du gut gesagt, auf jeden Fall. Ich mag das auch immer, wenn irgendwie ja zwei Brüder vor der Kamera stehen, also wie bei euch zum Beispiel, bei Paul und Gerold, jetzt mit Hermann. Das ist immer so ein schönes Wechselspiel, weil man sich ja versteht, man ist eingespielt und ja, das ist einfach immer gut anzuschauen. Und dann natürlich bei so einer jagdlichen Sternstunde, es macht einfach Freude zuzusehen. Und auch irgendwie typisch finde ich, gerade in diesen Revieren mit Intervalljagd, wo man dann auch wirklich nach Gelegenheiten jagt, sage ich mal, da ist das so ganz bezeichnend, dass wenn der Tag stimmt und dann da so 4 Stücke von einem Ansitz erlegen kannst, ja, einfach traumhaft, ne?
Ja, also wenn die Chancen da sind, muss man sie eben auch nutzen. Besonders beim Thema Intervalljagd. Da kannst du keinen brauchen, der lange Fackelt auf dem Hof sitzt.
Ja. Und bei Platz 1, da gab es auch jede Menge Chancen zu nutzen. Aber nicht auf Schalenwild, sondern auf Niederwild. Und zwar habe ich mir da ausgesucht den Taubentag im Münzland von Marius.
Februar, wieder mal Taubentag im Münsterland. Ich habe eine Menge Zeug dabei, Locktauben und die Flinte. An unserem Platz, wo wir sind, sitzen jetzt schon jede Menge Tauben. Das heißt, wir bauen jetzt schnell alles auf und dann machen wir uns fertig. Und mit ein bisschen Glück können wir heute die eine oder andere Taube erlegen.
Hat mir unglaublich gut gefallen, weil Marius einfach ist ein Performer. Oder wie siehst du das?
Ja, also insbesondere jetzt bei den neuen Videos muss ich sagen, Marius ist wirklich ja, eine Eins vor der Kamera. Also der macht das mit so einer Ruhe und ganz souverän erklärt er vor allen Dingen auch fachlich fundiert, was er da tut. Das ist ja beim Niederwild auch extrem wichtig. Ja, und dann hat er noch seinen Hund dabei, oder nee, es ist eine Hündin, glaube ich,
ja.
Die da wirklich ja grandiose Arbeit macht und perfekt hört. Und das ist da wirklich einfach schön anzusehen.
Ja, Niederwild wünschen sich ja sowieso die Leute immer bei uns und da ist Marius auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner. Und er hat auch jetzt mittlerweile einen Cutter, der für ihn arbeitet und möchte deswegen jetzt auch mehr Filme raushauen. Und das finde ich sehr zu begrüßen, weil ich mag seine Filme einfach gern.
Ja, also gestern hat er noch geschrieben bei uns in die Hand- und Demand-Gruppe, diesen Monat kommt auch noch einer.
Ja, wunderbar. Freue ich mich drauf. Kommt von dir noch ein Film oder diesen Monat?
Ja, ich habe noch einen Film im Schnitt mit Jens zusammen, Hirschbrunft in der Eifel. Wann der kommt, lasse ich aber noch offen.
Ja, ich habe auch einen Film fertig geschnitten jetzt von der Drückjagd aus dem November oder Dezember. Da habe ich ja damals vor Ort den Podcast aufgezeichnet, wenn du dich erinnerst. Diese legendäre Jagd mit dem Ostfriesen, der da 6 Sauen geschossen hat. Aber da ist noch nicht ganz klar, ob das ein Hand-on-Demand-Film werden darf. Würde mich zumindest freuen, der ist mich jetzt fertig, ist ein klasse Film. Würde ich dann aber natürlich auch passend zu den Drückjagden veröffentlichen. Ansonsten noch ein bisschen Hundearbeit für diesen Monat. Ja, und dann ist auch schon wieder April, ne?
Aber fühlst du es auch schon? Also ich habe jetzt schon wieder wirklich extrem Bock auf Bockjagd.
Ja, aber ich glaube, das liegt auch an dem Wetter, ne? Weil es ist ja schon sehr frühlingshaft dieses Jahr, gefühlt zumindest, dass es sehr früh kommt. Es war halt gar nicht so richtig kalt und die ganzen Frühblüher sind schon da. Manche Bäume fangen schon an auszutreiben. Ja, Jens hat mir letztens ein Foto geschickt, bei euch in Köln ist der Ahorn schon grün, also Anfang März, was ist da los?
Was ist denn da los? Ja, nee, aber ich freue mich grundsätzlich sehr. Wir haben jetzt auch schon was organisiert. Jens und ich werden mit unserem Vater Ende April nach Ungarn nochmal fahren zur Bockjagd. Da waren wir auch länger schon nicht mehr. Und ja, dann geht's weiter im August Rufen. Und da hätte ich dich auch eigentlich wirklich gerne dabei. Da fahren wir wieder mit so einer illustren Gruppe, sag ich mal, in die Masuren.
Ah,
oder nach Masuren, wie du immer ja sagst.
Mit Carla geht's los, ne?
Und ja.
Paul und Gerold, oder?
Nee, Paul und Gerold nicht.
Ja, mit Frank.
Unser Frank, weit weg Riesen, ist wieder mit dabei. Und Rufen, du musst eigentlich auch dabei sein.
Oh, jetzt muss ich mal auch entscheiden. Serbien, Polen, Masuren. alles kann ich nicht machen.
Ich glaube, das wird richtig schön. Wir fahren in das Revier, wo der Frank auch schon mal mit dem Wildling war. Das ist ja wirklich sehr, sehr urig, auch urige Böcke. Eine ganz tolle Unterkunft, so kleine Bungalows an so einem See. Da können wir auch mal ein bisschen Angeln rufen. Da kann ich dir das auch mal zeigen.
Hm, ja, ja, ja.
Und ich glaube, wir fahren vom 6. bis zum 11. August. Das kannst du dir eigentlich schon mal eintragen.
6. bis 11. August. Ich trage es nur ein, wird wie immer eine spontane Entscheidung.
Ja, aber da wollen wir halt mal so einen Hand-on-Demand-Blattjagd-Gemeinschaftsproduktionsfilm machen.
Also, dass das mit euch eine tolle Zeit wird, das bezweifle ich jetzt nicht. Ich kenne ja Serbien mit euch. Ja, warum nicht Polen? Ne?
Jagdreisen können wir, ne?
Ja. Ja, fahrt ihr mit dem Auto, oder?
Ja.
Oh, das ist mal so weit darüber, ne? 10, 11 Stunden so.
Oder nee, stimmt überhaupt nicht. Wir fliegen.
Echt jetzt?
Hab mich vertan. Ja, wir fliegen nach Danzig, glaube ich. Und holen uns dann einen Mietwagen und fahren von da aus, ich glaube, das ist nur 1,5 Stunden oder so ins Revier.
Wie ist das mit Waffen nach Polen?
Entspannt.
Ja?
Ja.
Kein Problem. Ich überlege ja, ich liebäugel mit einer neuen Büchse. Mhm. Aber ja, ich möchte eigentlich noch gar nicht sagen, weil am Ende mache ich es dann doch nicht und dann habe ich jetzt hier all umsonst heiß gemacht, aber du wirst schon sehen.
Ich liebe Orgel aber auch mit einer neuen Büchse.
Oh.
mit zweien sogar.
Ach ja.
Schauen wir mal. Aber ich sag da jetzt auch noch nichts zu, weil am Ende, wie du eben schon gesagt hast, war es nur heiße Luft, weißt du. Und dann sagen alle, ach komm, hat er wieder erzählt. Ne? Stimmt doch alles gar nicht. Stimmt doch alles gar nicht. Ja, und Serbien, Hoven, steht natürlich auch auf dem Zettel wieder. Ne?
Ja, diesmal glaube ich wirklich nicht.
Ich glaube dir
kein Wort. Nee, im Ernst.
Aber Jens und ich haben dieses Jahr die Hirschprumpf ein bisschen verlängert. Wir sind, bevor wir in Serbien sind, sind wir auch noch ein paar Tage vorher in Ungarn.
Ach ja.
Ja, weil dieses Jahr waren wir wirklich, also normalerweise die 3 Tage Serbien plus dann Hirschprumpf in der Eifel, so dann bin ich dann zufrieden. Aber jetzt die letzte Hirschprumpf in der Eifel war für mich wirklich so bitter. Ich war, keine Ahnung, 20 Mal draußen und habe irgendwie 2 Hirsche gesehen und auch nichts gehört. Und das war mir dann irgendwie, war mir nix.
Hater würden sagen, du kriegst den Hals nicht voll genug.
Ich krieg den Hals nicht voll. Ja, weiß ja jeder, der mich kennt, ne? Das ist für mich das Highlight im Jahr. Schreiende Hirsche. So, andere Leute fahren, keine Ahnung, nach Ibiza oder machen sonst wo Urlaub. Ich spare mein Geld zusammen, um Hirschpumpf zu haben. So. Ist
dann,
einfach so.
Dann mach beim Après-Ski aber nächste Woche low and slow.
Low and slow. Ja, sowieso. Da trinke ich ein Bier und mal einen Schnaps und dann ist gut. Also Champagnerflaschen hole ich nicht im Skiurlaub. Da bin ich nicht der Typ für. Ich mache das ganz einfach.
Ja, ja. Ich finde, es ist auch jetzt eine gute Zeit, um ein bisschen zu fassen bis zur Bockjagd.
Ja, ich bin jetzt auch seit der Messe in Salzburg bin ich auch alkoholfrei unterwegs. Also ein bisschen Fastenzeit mache ich auch.
Ja, Hühnemeier alkoholfrei.
Ja, kennt man jetzt so auch nicht, ne? Ja, aber so ist das. So ist das. Das ist so die Jagdplanung. Hast du schon ansonsten was fix?
Ja, letztes Jahr haben wir ja gesagt, dass wir es ruhig angehen lassen wollten. Mhm. Dann wurde es überhaupt nicht ruhig. Und da waren wir ja so viel unterwegs. Also ich glaube, wir beide. Deswegen habe ich dieses Jahr jetzt wirklich es, oder lasse ich es wirklich ruhig angehen. Ich habe da die Bergjagd im Herbst mir vorgenommen. Werde im Sommer auch mal ein bisschen nach den Wildschweinen im Weizen gucken. Aber ansonsten habe ich eigentlich nichts geplant. Also es kommt natürlich auch viel spontan dazu, klar, aber große Reisen werde ich nicht.
Schauen wir mal, Rufen.
Schauen wir mal, was wird.
Was wird, ganz genau. Aber bevor hier irgendjemandem langweilig wird, gibt es bald ein neues Gewinnspiel im Hood Club.
Ein neues Gewinnspiel im Hunting Club.
Ach, das noch. Ich dachte, wir wären schon durch, Tim.
Ja, und zwar, also dieses Gewinnspiel wird besonders interessant für die Hand-on-Demand-Abonnenten sein, die noch keinen Jagdschein haben oder für die, die jemanden kennen, der einen Jagdschein machen will oder einen Jagdschein machen soll. Manchmal muss man den Leuten ja auch ein bisschen in den Arsch treten, damit sie zu ihrem Glück kommen.
Ja.
Und zwar haben wir ja schon seit längerer Zeit unseren Partner Heinkes, ja, Lernsysteme, Ausbildung für Jäger. Und im Hood Club gibt's jetzt den Heinkes, also den neuen Heinkes Jagdtrainer zu gewinnen im Wert von 240 Euro. Plus die gesamte Grundausstattung inklusive Lernkarten sicher durch die Jägerprüfung heißt dieses Gesamtpaket im Wert von knapp 500 Euro. Das heißt, wenn ihr irgendjemanden kennt, wo ihr sagt, du musst jetzt mal den Jagdschein machen, dann versucht doch für diese Person oder für euch selber diesen Gewinn im Hand-on-Demand-Club zu gewinnen und ihn da so ein bisschen mit zu motivieren, jetzt dann doch endlich mal den Jagdschein zu machen. Ich kenne noch niemanden auf dieser Welt, der es bereut hat, den Jagdschein gemacht zu haben.
Nee, wirklich nicht. Also ich habe damals auch noch einen kleinen Anstoß gebraucht und habe das dann sehr dankend angenommen und bin sehr froh, es gemacht zu haben.
Ja, dich musste man auch ein bisschen kneifen.
Ja, ich glaube, das war aber jetzt nicht, weil ich per se die Jagd nicht toll fand, sondern ich habe einen Bruder, der ist altersmäßig nicht weit von mir entfernt. Und wie das halt so ist, ne, der ist ein bisschen älter als ich, war zuerst da dran und dann, ja, Pubertät, da hat man sich immer in eine Wolle und dann machst du natürlich nicht das, was der Bruder auch macht oder willst das nicht machen. Deswegen war er dann immer so ein bisschen mehr mit jagdlich involviert und erst als wir dann quasi mit der Schule fertig waren, er ausgezogen ist, da haben wir uns gut vertragen. Und dann habe ich auch den Jagdschein mit ein bisschen Anstoß gemacht, mit so einem kleinen Anstoß und dann, ich bin dann sehr dankbar auf jeden Fall, dass der Anstoß dann kam.
Rufen, was wolltest du eigentlich mal werden, als du noch klein warst?
Als ich so richtig klein war?
Als du noch so richtig small warst.
Boah, ey. Keine Ahnung, vielleicht Astronaut oder so, wie jeder?
Astronaut.
Ich weiß es nicht.
Ich wollte Formel-1-Fahrer werden.
Michael Schumacher.
Ich wollte Michael Schumacher werden, genau. So in die Richtung. Aber ich bin auch wirklich viel Kart gefahren früher. Ich war da auch nicht untalentiert. Aber dann haben meine Eltern gesagt so, nee, Tim.
Was Richtiges.
Kostet nur Geld, ist immer am Wochenende auf den Rennstrecken und so, ist gefährlich. Nee, mach mal lieber irgendwas anderes.
Ja, und dann wolltest du Sänger werden, oder?
Dann wollte ich Sänger werden. Das haben die dann komischerweise total unterstützt. Ist aber auch nichts draus geworden. Am Ende endet man dann so als mittelloser Yachtfilmer. Ja, ist halt so.
Ja, immer diese Künstler, ne?
Brotlose Kunst.
Tja.
Nein, zum Glück läuft das ja alles ganz gut, Rufen, für dich und mich heutzutage.
Nee, ich bin froh, dass wir diesen Weg eingeschlagen haben. Also
ich auch. Ich hab auch irgendwie das Gefühl, also wenn ich so morgens aufstehe, habe ich das Gefühl, ich mache was Gutes, was Richtiges.
Ja. Dann hat man auf jeden Fall das Richtige gewählt.
Ja. Das sehe ich auch so.
Ja, in dem Sinne würde ich sagen, entlassen wir euch mal.
Ja, und uns auch.
Uns auch. Horido und Weidmanns geil.
Hashtag der Woche.
Aber finde ich wirklich geil. Weidmanns geil?
Ja, auch in gewissen Kreisen wird das ja schon seit Ewigkeiten gesagt.
Ich habe es noch nie vorher gehört,
glaube ich. Du hast es noch nie gehört?
Nee.
Ja, dann musst du dich mal ein bisschen mehr in die hochwohlgeborenen artigen Kreise treiben lassen.
Sie haben auch gesagt, irgendwie, dass Franz Albrecht Oettingen-Spielberg würde irgendwie der Schweineterminator genannt werden.
Das habe ich auch noch nie gehört.
Also wirklich.
Das hat sich doch irgend so ein Peter Heini ausgedacht.
Also mich würde es verdammt interessieren, wer dieser zensierte Jäger war, der da dieses anonyme Interview gegeben hat. Man wird es auf jeden Fall wahrscheinlich nicht erfahren. Niemals.
Man wird es wahrscheinlich nicht erfahren.
Vielleicht auch eine ausgedachte Persönlichkeit, kann ja auch sein.
Ja, aber ich möchte, also ein Nachtrag noch mal zu diesem Thema. Ich finde, da wurde wirklich auch, was jetzt den deutschen Adel angeht, an falscher Stelle drauf rumgetreten. Ja, der deutsche Adel besitzt sehr, sehr viel Wald und Fläche in Deutschland, ist aber auch, darf man nicht vergessen, ein riesengroßer Arbeitgeber. Und Ruhn, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir so die Wälder anschaue, dann ist jetzt der Wald in Deutschland, der sich in Privatbesitz befindet und damit auch teilweise im Besitz von Adligen befindet, jetzt nicht der schlechteste Wald. Ich will damit nur sagen, da wurde auf den falschen Köpfen rumgehauen. Ne? Also das
hätten sie mal besser auf deinem Kopf rumgehauen.
Hätten sie mal besser auf meinem Kopf rumgehauen. Ich bin das gewohnt. Genau. Da tut auch nichts mehr weh. Es ist so, wie es ist. Gut, machen wir es wie immer, Rufen. Bevor wir zu viel Blödsinn erzählen, hören wir auf.
Es ist alles gesagt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und Weidmanns geil.
Weidmanns geil.
Lass ihn noch lauern in der Deckung. Treib sie raus, treib sie raus, treib sie raus, 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 denn noch Sauen.